Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Bevor es losgeht, aber ein Disclaimer. Wir haben die Folge aufgenommen, bevor die Stellungnahme des Hamburger SV zu den Vorwürfen gegen den ehemaligen Sportvorstand Stefan Kunz veröffentlicht wurde. Da es sich hier um eine dynamische Entwicklung handelt, wollten wir keinen Schnellschuss im Podcast wagen. Ob und wie wir die Thematik aufgreifen werden, werden wir in der nächsten Zeit entscheiden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Moin und willkommen hier bei uns bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der sagt, das Schlechteste an England, abgesehen vom Essen, sind die englischen Wochen und damit moin Ben.
Moin Tim. Ja, neues Jahr, erste englische Woche, aber auch irgendwie neues Jahr, alte Probleme beim HSV. Unsere Rothosen mussten leider wieder ein Auswärtsspiel in der Bundesliga bestreiten und natürlich hat man das verloren. Ich muss sagen, ich hätte mir spielerisch von der Mannschaft deutlich mehr ausgerechnet, spätestens nachdem ich die Startelf gesehen habe mit einem Vieira, mit einem Sambi Lokonga, mit einem Dompe, mit Downs, der ja auch entgegen unserer Erwartungen in der Startelf stand. Und irgendwie haben alle diese Spieler nur so gegen Ende der ersten Halbzeit wirklich positiv auf sich aufmerksam gemacht. Es war wieder ein Spiel, in dem der HSV in meinen Augen auf Fehler des Gegners angewiesen war, um offensiv wirklich ins Rollen zu kommen. Das 1-0 fällt dann bezeichnenderweise nach einem Eckball durch einen Innenverteidiger. Und der HSV hat es danach irgendwie auch nicht so richtig vermocht, die Führung wie eine clevere Auswärtsmannschaft zu verteidigen, sondern hat sich dann bei der erstmöglichen Szene direkt selbst in den Lohn gebracht. Unterm Strich steht für mich eine Niederlage, die für mich auch deswegen einfach verdient ist, weil Freiburg cleverer war über die 90 Minuten, insgesamt auch mehr für das Spiel getan hat, gerade in den ersten 30 und den letzten 30 Minuten der regulären Spielzeit. Wie hast du es gesehen?
Ja, es war erwartet schwer. Wir haben erwartet, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. Das muss man auch sagen. Und das war es über Phasen. Ich gebe dir aber auch recht, dass es eigentlich auch Phasen gab, in denen Freiburg jetzt nicht unschlagbar wirkte, ehrlicherweise. Und da ist es sehr ärgerlich, dass der HSV daraus kein Kapital geschlagen hat. Und was man, finde ich, sehr ankreiden muss, sind zwei Dinge. Erstmal, dass der HSV sehr lange brauchte, um in dieses Spiel reinzufinden. Die ersten 30 Minuten kann man ja fast schon froh sein, dass man nicht mit 0-1 oder 0-2 auf dem Platz steht, ehrlicherweise. Und auf der anderen Seite schon wieder ein Platzverweis. Der HSV hat echt ein Platzverweisproblem, oder, Bent?
Ja, ich hatte jetzt vorhin nur gelesen, ist schon Rekord. Also zu dem Zeitpunkt der Saison hatte der HSV noch nie so viele Platzverweise. Und wir haben ja über die Kartenflut auch in der früheren Folge schon mal gesprochen und hatten da eigentlich so relativ einheitlich die Meinung, solange das jetzt nicht ausartet, das ist als Härte, die man als Aufsteiger irgendwie auch mitbringen muss, okay. Aber wenn es wirklich zulasten des Erfolgs geht, und ich habe den Eindruck, das ist jetzt in Freiburg wie zum wiederholten Mal passiert, muss man sich wirklich fragen, ob da einige Spieler, also es soll jetzt nicht zu hart klingen, ob da irgendwie einige Spieler auch ein Problem mit einer gewissen Cleverness haben oder vielleicht auch nicht die Erfahrung mitbringen, die man in der Liga mitbringen muss, wenn es darum geht, wie verhindere ich das vielleicht auch mal, dass ich eine gelbe Karte kriege. Über die Linie von Schiri Gerach kann man jetzt streiten. Er hat sie, finde ich, von Anfang an relativ deutlich gemacht, hat auch bis zum Ende durchgezogen. Das war eine relativ kleinliche Linie gegen beide Mannschaften. Und ja, da hast du halt irgendwie nicht so richtig geschafft, darauf passend zu reagieren. Und ja, ich würde schon sagen, dass es langsam aber sicher zum Problem wird.
Ja, und ich finde, das Problem liegt zur einen Seite auf dem Platz, zur anderen Seite würde ich jetzt auch hier zu wiederholten mal auch ein Trainerteam oder das Trainerteam um Merlin Polzin mit in die Pflicht holen, weil Daniel Elfadli, du hast es gesagt, kriegt sehr kleinlich eine erste gelbe Karte, würde ich jetzt mal sagen. Und sieht dann die zweite aber folgerichtig, finde ich. Wenn er das pfeift, es ist kein harter Kontakt, ja, aber jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, das muss man auch ehrlich sagen, auch wenn man Hamburger ist irgendwo in sich drin, der weiß, wenn man in so einem Speed läuft und dann reicht so minimaler Kontakt, dass man halt den Boden unter den Füßen verliert. Klar macht Höhle auch viel draus, aber wenn er das pfeift, dann muss er da folgerichtig gelb geben und dann ist es folgerichtig gelb-rot. Und Daniel Elfadli hat aber auch schon in der ersten Halbzeit, kannst du gleich mal sagen, wie du das wahrgenommen hast, ein, zwei Aktionen, wo ich mir dachte, Mann, der Junge muss sich jetzt echt mal zusammenreißen, dass er jetzt hier nicht noch vor der Pause mit Gelb-Rot runtergeht. Und da, finde ich, muss man diesem jungen Trainerteam langsam auch einen Vorwurf machen. Es sind jetzt schon mehrere gelbe Karten oder gelb-rote Karten und ich würde diese da auf jeden Fall auch mit reinzählen, die durch reagieren und auswechseln hätten verhindert werden können, ehrlicherweise. Und das ist dann natürlich, wenn es auf dem Platz nicht funktioniert und auch von außen aber dann auch nicht, der Impuls kommt, dass man da auswechselt, dann wird es natürlich schwer, ehrlicherweise. Und dann schießt man sich regelmäßig selber in den Fuß. Und das ist als Aufsteiger natürlich, das kann dann tödlich enden am Ende, wenn man dann das zu häufig macht.
Ja, vor allem, ich meine, diese gelb-rote Karte hätte man vielleicht durch eine Auswechslung verhindern können. Wenn es in der vergleichbaren Szene vielleicht auch jemand das Bein da reingestellt hätte, wer weiß, nachher geht Höhler durch und dann macht er den wahrscheinlich auch. Und du hast gesagt, er macht das clever, er macht das auch mit der Erfahrung eines Bundesligaspielers, der spürt den Kontakt und natürlich lässt er sich fällen und natürlich gibt es dann auch Elfmeter. Ne? Müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ja, der Zeitpunkt, wie das zustande kommt, ist natürlich maximal bitter gelaufen. Und ich finde, es ist so schwierig zu sagen, es ist jetzt nur unglücklich, es ist irgendwie auch ungeschickt in meinen Augen.
Ja, voll. Dann würde ich sagen, rollen wir das Pferd von vorne auf. Starten mit unserem Schlüsselmoment, Bent. Was ist dein Schlüsselmoment zur 1-2-Niederlage in Freiburg?
Ja, wir haben ihn jetzt schon angesprochen. Es ist für mich der Elfmeter, beziehungsweise das Foul, das dann dem Elfmeter vorausgeht, in dem sich der Sieg für Freiburg eigentlich schon so ein bisschen mit drin versteckt. Also in dieser Szene steckt irgendwie der Sieg von Freiburg schon mit drin. Lukas Höhler macht das mit seiner ganzen Routine, das haben wir besprochen. Das ist kein böses Foul von Elfhardy. Einen Kontakt gibt es aber natürlich trotzdem. Und wenn es den gibt, dann nimmt Höhler den an und dann gibt es auch Elfmeter. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob Polzin Elfhardy hätte auswechseln sollen, der schon gelb verwarnt war. Er hat es nicht getan. In meinen Augen ist es auch vertretbar, weil du einem Spieler, gerade einem Defensivspieler, eigentlich auch zumuten können solltest, dass er das mitdenkt, dass er schon verwarnt ist. Es ist dann anders gekommen und Freiburg hat dann unter anderem ja auch aus dieser Szene resultierende Überzahl na natürlich in die Karten gespielt, um zu gewinnen. Deswegen, das ist meine Szene des Spiels.
Ja, schließe ich mich nahtlos ein. Es ist auch für mich die 51. Minute. Vor allem so bitter, dieses, du hast kurz vorher die Führung erzielt. Wir hatten es eben gerade schon mal angesprochen. In so einem schweren Auswärtsspiel als Aufsteiger musst du mit so einer Führung einfach besser umgehen. Es ist viel zu einfach, finde ich, wie Freiburg da durchkommt. Es ist, glaube ich, ein einfacher Steckpass von Grifo auf Höhler, der gut gespielt ist, ja. Ich möchte Grifo jetzt nichts an Qualität absprechen. Im Gegenteil, das ist ein sehr guter Spieler in dieser Liga. Aber es ist viel zu einfach. Elfadli trifft ihn. Der Kontakt, habe ich schon gesagt, reicht aus, damit er zu Fall kommt. Dadurch ist Elfmeter und Gelb-Rot hier leider folgerichtig. Und es ist dann auch der Ausgleich. Auch da natürlich bitter, euer Fernandes. Man will fast sagen, wenn er eine Zehntelsekunde zu spät losspringt, verhältnismäßig, dann kriegt er den wahrscheinlich, weil er dann nicht so weit im Eck ist, dass er den vielleicht noch rausgefischt bekommt. So steht es 1-1. Und es war von da an klar in der Unterzahl, dass es nur noch darum geht, diesen Punkt irgendwie über die Zeit zu bringen. Was dann am Ende ja auch nicht funktioniert hat.
Ja, und in drei der vergangenen Spielen hat der HSV jetzt eine Führung relativ schnell weggegeben. Also gegen Werder war es das 2 zu 1, gegen Frankfurt war es das 1 zu 0, jetzt gegen Freiburg war es auch das 1 zu 0. Ist auch nicht besonders gut. Gerade wenn du auswärts spielst, muss es irgendwie Möglichkeiten geben, dass du dich erstmal irgendwie fallen lässt oder weiß nicht, da muss es irgendwie einen Plan geben, dass man sagt, okay, wir führen jetzt und wir versuchen das jetzt auch mal eine Weile zu halten. Das ist ein Problem, das hat der HSV länger nicht mehr. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Saisons gab es das auch schon mal. Da schießt du das Tor, kriegst sofort das Gegentor, weil alle denken, okay, jetzt wird es ja schon laufen. Und ja, sollte man dringend abstellen, in meinen Augen.
Ja, auf jeden Fall. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Ja, ist für mich Nicolas Capaldo, der einmal mehr durch sein wirklich tolles Engagement positiv aufgefallen ist. Das ist kein Geheimnis, das habe ich hier schon häufig gesagt. Das imponiert mir immer, wenn ein Spieler sich bis zum Ende voll reinhaut. Und das hat er in meinen Augen getan. Gerade zum Ende hat er wieder einige seiner inzwischen ja schon berühmten Grätschen ausgepackt, hat den Ball mehrere Male noch nach vorne getrieben, nach dem Motto: Wenn, ja, wenn ihr das da vorne nicht hinbekommt, dann mache ich es halt als Innenverteidiger. Leider waren die Bemühungen dann nicht mehr vom Erfolg gekrönt, aber gerade für den Einsatz in einem Spiel, das ansonsten auch was so. Ich sage mal jetzt, die fußballerische Qualität von vielen Spielern angeht, auch überschaubar war, hat mir dann diese kämpferische Leistung schon gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall imponiert, deswegen habe ich ihn ja auch. Ich finde, für mich war er so ein bisschen der Einzige nach dem 2 zu 1 der Freiburger, der irgendwie für mich noch ausgestrahlt hat, dass er wirklich daran glaubt, dass hier noch was gehen könnte. Alle anderen wirkten sehr verunsichert. Die Sprints rauf und runter hast du angesprochen. Und er hat dann ja sogar noch eine verhältnismäßig gute Gelegenheit, wo dann einfach ihm die Abschlussqualität fehlt, um da vielleicht mehr draus zu machen. Aber er bringt sich immerhin in die Situation, was viele andere Offensivspieler beim HSV am gestrigen Tage nicht geschafft haben. Das gehört soweit auch dazu. Das er sich in eine deutlich bessere Abschlussposition gebracht hat als jeder Offensivspieler des HSV über das ganze Spiel in dieser einen Szene. Und deswegen, ich kann Nicolas Capaldo, glaube ich, von allen Spielern am wenigsten vorwerfen bei seiner Leistung, ehrlicherweise. Deswegen habe ich ihn ja auch nominiert.
Ja, ich finde, man hat noch mal gesehen, wenn der Junge noch mehr Torgefahr ausstrahlen würde, beziehungsweise wenn er einen besseren Abschluss hätte, der wäre vielleicht, also wer weiß, ob der dann zum HSV gekommen wäre oder ob der gleich irgendwie in den Regal höher gewechselt wäre. Er hatte ja auch den ersten, ich sag mal so, annähernden Torschuss für den HSV, auch ein Ding, das relativ weit daneben geht, den er irgendwie verzieht. Wenn er das auch noch hätte, Hut ab, ne? Also finde ich, hat man noch mal ganz gut gesehen in dem Spiel.
Absolut. Ich würde mal weitermachen mit meinem Low Performer. Das ist für mich, oder ich kann ja schon mal sagen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ist für uns beide Daniel El-Fadli. Aus meiner Sicht finde ich, was kann man da zu Daniel El-Fadli sagen? Erstmal, dass er unabhängig von der gelb-roten Karte enorme Schwierigkeiten hatte, fand ich, in diese Partie zu kommen. Ich glaube, das war auch nach 10 Minuten oder so, hast du mir auch geschrieben, dass El-Fadli sehr schläfrig wirkt. Muss ich dir zustimmen? Sieht die erste Gelbe nach ein paar Minuten, wo er sich auch selber in die Situation bringt, dass er diesen Ball vertändelt und dann dieses Foul ziehen muss. Klar ist das hart und andere Schiedsrichter geben da vielleicht in der Sekunde noch nicht die gelbe Karte, aber er unterbindet einen Angriff der Freiburger und damit ist es ein taktisches Foul und damit muss man kann man die gelbe geben. Und wenn das die Linie des Schiedsrichters ist, das hast du angesprochen, was es bei Gerach war, dann muss er die auch irgendwo geben. Und vielleicht muss man ihm dann sogar vorwerfen, dass er vielleicht nicht den Fuß hinhält und dann einfach das Tor fressen muss gegen Freiburg und nicht auf Krampf versuchen muss, das zu verhindern. Ich kann mir vorstellen, dass es Verteidiger gibt in dieser Liga, die dann im Zweifel einfach sagen, ja, dann ist halt Kacke, dann fresse ich halt das Tor. Aber dann sind wir halt 1-1 mit 11 gegen 11 so und dann nicht das Foul ziehen und es wirkt halt sehr plump, so nach dem Motto, ich versuche jetzt auf Krampf irgendwas zu machen und mache dann das völlig Falsche. Und damit hatte der Mannschaft halt wirklich einen Bärendienst erwiesen. Das muss ich auch mal sagen an der Stelle. Und ja, wir kommen da gleich zu, aber könnte für ihn jetzt vielleicht auch schwierig werden, in die Startelf zurückzukehren, erstmal in die nächsten Wochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch kurz in der Kategorie, was zu El-Fadli, ich sehe das ganz genauso wie du, dass sich die Frage, muss man dieses Foul vor dem Elfmeter ziehen oder nicht, die Frage drängt sich schon so ein bisschen auf. Und das ist auch das, was ich eben versucht habe zu sagen mit fehlt da vielleicht einigen Spielern auch die Routine in der Liga. So, auf der anderen Seite, vielleicht liegt es auch einigen Verteidigern irgendwie so ein bisschen ja in der Routine drin, dass sie einfach diesen eigenen Stürmer dann irgendwie stoppen wollen. Ich finde es auch schwierig. Wahrscheinlich sind das dann irgendwie auch, das sind Zehntelsekunden, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wir wissen vielleicht auch nicht hundertprozentig, wie wir uns dann entscheiden würden. Ich gebe dir aber recht, dass er auch gerade im Zusammenspiel mit Muheim auf dieser Seite, das lief irgendwie gar nicht, ne? Also man hat echt den Eindruck, Freiburg muss diese Seite einfach nur lange genug bespielen und dann wird da irgendwann wahrscheinlich ein Tor fallen. Und ja, siebte, neunte Minute gab es schon mal eine Riesenszene, bei der ich auch dachte, okay, wow. Das war jetzt das Glück für den Tag, dass der nicht reingegangen ist. Und da ist El-Fadli leider voll in der Verlosung mit drin. Ich weiß nicht, wollen wir zum Absteiger gleich einmal, weil es ist auch mein Absteiger der Woche, einfach aus dem Grund, dass er jetzt gegen Leverkusen fehlen wird und Torunariga zwangsweise wieder in der Startelf steht. Und ja, die Chance hat, seinen Stammplatz, den er ja bis zur Winterpause dann noch hatte, zurückzuerkämpfen. Also El-Fadli hat jetzt den Vorzug vor Torunariga bekommen. Wir hatten die Startelf getippt. Du hattest auf Torunariga gesetzt, ich auf El-Fadli. El-Fadli ist es jetzt geworden. Ich hatte mich gefreut, ihn da zu sehen. Und man muss sagen, er hat irgendwie dieses Vertrauen nicht hundertprozentig zurückzahlen können. Und ja, deswegen ist er irgendwie für mich so ein bisschen der Absteiger, was vielleicht auch noch ein kleiner Abstiegsfaktor ist, dass es eher nicht der Co-Kapitän geworden ist. Wir hatten darüber gesprochen in der letzten Folge. Aber Samy Dukonga ist es geworden. Du hattest das Interview, glaube ich, gehört. Ich hatte es gar nicht gehört. Ich weiß nicht, ob du noch mehr dazu sagen kannst.
Ja, es war jetzt sehr kurz und knapp, ehrlicherweise. Es war Florian Plettenberg war der Field-Moderator von Sky. Und der hat Merlin Polzin vor dem Spiel angesprochen, dass er das gehört hätte, dass sie die Infos hätten, wahrscheinlich wieder von einem seiner Informanten. Und Merlin Polzin hat einfach nur bestätigt, dass sie Sambi dafür schon länger auf dem Schirm hatten. Und dass es aber einfach am Anfang so war, dass er ja deutlich später zur Mannschaft erst gekommen ist. Und da der Mannschaftsrat halt schon feststand und dass man ihm jetzt aber diese Chance ermöglichen wollte, Teil des Mannschaftsrats zu sein. Kann man irgendwo gegen Elfadli sehen, wirkt aber für mich eher für eine Entscheidung für Lokonga als jetzt gegen irgendwen anderen, ehrlicherweise. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Lokonga kann man auch durchaus als dritten Kapitän dieser Mannschaft mittlerweile vertreten, oder?
Ja, ich finde es auch eine gute Wahl. Er hat sich das mit seinen Leistungen verdient. Und er ist ja irgendwie auch ein Spieler, der bei Arsenal viel verliehen wurde, also der vielleicht nicht immer so die hundertprozentige Wertschätzung gespürt hat in den vergangenen Jahren. Und dass er jetzt sieht, okay, beim HSV, wenn ich die Leistung zeige, dann kann ich hier sozusagen auch eine Führungsposition übernehmen, die ich vielleicht auch vorher noch bei keinem anderen Verein so übernommen habe. Ist, glaube ich, für die persönliche Entwicklung des Spielers auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das pusht.
Ja, ich kann Ihnen zu einer Seite vorstellen, dass ihn das pusht und vielleicht bindet ihn das auch ein bisschen an Hamburg, ehrlicherweise, weil es gab jetzt schon im Winter Abgangsgerüchte und wenn das mit dem Klassenerhalt klappen sollte oder auch bei einem Nichterfolg, egal in welchem Fall, könnte es sein, dass es sehr schwer wird, ihn zu halten, ehrlicherweise, wenn man jetzt schon wieder Premier League-Gerüchte hört und vielleicht hilft so ein im Mannschaftsrat sein, sich in Hamburg wohlfühlen, in einer Top-5-Liga spielen, dann ja doch, ehrlicherweise, um ihn zu halten und von daher finde ich es okay. Dann würde ich weitermachen. Ich habe nämlich einen Aufsteiger statt einen Absteiger, der sich aber nahtlos an deinen Absteiger anschließt, denn das ist der Gegenspieler sozusagen, wenn man so will, nämlich Jordan Torunariga, der, ja, ich will nicht sagen, er macht ein solides Spiel. Ich finde, er hat relativ wenig schlechte Aktionen beim 2-1, das streitbar ist. Da sage ich gleich auch nochmal ein, zwei Gedanken von mir zu. Klar kriegt er da wahrscheinlich oder ziemlich sicher aus meiner Sicht persönlich jetzt den Arm in Ellbogen ins Gesicht. Aber da sieht er halt auch nicht gut aus gegen einen deutlich kleineren Spieler im Kopfballduell. Abseits davon hat er ein okayes Spiel gemacht. Warum ich ihn jetzt hier als Aufsteiger habe, liegt einfach wirklich an der Tatsache, dass er jetzt wieder reinrutscht in die Startelf. Einfach der Tatsache, dass Elfadli gegen Leverkusen gesperrt sein wird. Und er jetzt einfach die Chance hat, seinen Stammplatz, den er wieder verloren hatte an Elfadli nach Frankfurt und jetzt Freiburg, wieder zurückzuerobern, ehrlicherweise. Und deswegen ist das so der eine in diesem ganzen Team, dem ich so sagen würde, der hat vielleicht ein bisschen von den negativen Entwicklungen dieses Spiels profitiert. Deswegen nehme ich ihn jetzt hier jetzt Aufsteiger.
Ja, Mensch.
Ja, was bleibt denn für dich aus der Niederlage?
Ich muss sagen, dass es mir nicht so richtig Spaß macht, diesen abwartenden Fußball die ganze Zeit zu sehen, bei dem der HSV dem Gegner irgendwie das Mittelfeld überlässt und er ist relativ spät, manchmal vor dem eigenen 16er erst wirklich verteidigt. Freiburg durfte so viele Flanken in die 16er des HSV schlagen, aus einer fällt dann ja auch das 2 zu 1. Und ich frage mich so ein bisschen, was da die Überlegungen sind, auch weil diese Rede von der Kontermannschaft HSV an den Spielen für mich irgendwie viel zu selten wirklich zu sehen ist. Mit den Spielern, die der HSV hat, muss man meiner Meinung nach keine Kontermannschaft sein, beziehungsweise keinen Konterfußball spielen. Und ja, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich war spielerisch schon irgendwo enttäuscht und ich frage mich so ein bisschen, ob man nicht vielleicht irgendwie Spiele auch mutiger angehen sollte als jetzt so ein Auswärtsspiel in Freiburg. Klar, das ist potenziell auch eine Mannschaft, die spielerisch Erfolg hat. Aber gerade diese Saison hat Freiburg mit dem Ball oder aus dem Spiel heraus weniger Tore geschossen und war nicht so gefährlich wie in den vergangenen Saisons. Sie haben oft Standards auch gebraucht. Und ja, vielleicht hätte man grundsätzlich anders reingehen können. Es ist immer schwer zu, es ist jetzt immer leicht zu sagen. Und das ist so ein bisschen das, was bleibt. Jetzt trifft der HSV am Dienstag auf eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist, Bayer Leverkusen. Ich denke, dass man mit dem Plan, den man gegen Freiburg hatte, dann nicht, da muss man was ändern, meiner Meinung nach.
Ja, das ist gut möglich. Ja, was bleibt für mich? Ich würde erstmal trotzdem sagen, dass es irgendwo bitter ist, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, dass hier mehr drin war, als knapp 2-1 zu verlieren für den HSV. Was muss man kritisieren? Auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, die ersten 30 Minuten hat man verschlafen. Du hast es gesagt, generell dieser abwartende Spielstil. Dann, man muss schon wieder in Unterzahl spielen. Man vergibt die Führung leichtfertig. Dennoch hatte ich immer wieder das Gefühl, dass es zumindest Phasen gab, in denen man hier mit diesem Europa League-Team aus Freiburg, die auch keinen guten Tag hatten, mithalten konnte. Umso ärgerlicher ist es dann halt, dieses Spiel so außer Hand zu geben. Und dann, ich finde, viele HSV-Fans konzentrieren sich jetzt sehr auf diese Entscheidung beim 2-1, da kein Foul zu pfeifen. Das Spiel, so ehrlich, und ich war gestern auch sehr sauer darüber, das möchte ich ja auch mal sagen. Aber das Spiel wurde ja nicht da verloren, sondern das Spiel wurde ja auch in den Phasen davor verloren, wo man es nicht geschafft hat, seine Führung zu verwalten, wo man es nicht geschafft hat, nicht direkt einen Ausgleich zu kriegen, nicht wieder in Unterzahl zu geraten, wo man es auch nicht geschafft hat, generell Torgefahr auszustrahlen. Dennoch finde ich, darf man zu Recht als HSV-Fan sagen, dass das hier eine strittige Entscheidung ist und dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann, wieso, wenn wir den VAR schon haben, sich das nicht wenigstens einmal angeschaut wird, aufgrund der Tragweite der Situation. Und was mich halt viel mehr nervt, und da hast du auch recht, Ben, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, der HSV hat selber schon von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen profitiert, Stichwort Werder Bremen und Handspiel Gocholai-Spieli, da hast du vollkommen recht. Und auch da kann man sagen, in anderen Spielen wurde das 1:1 so gepfiffen. Und das ist halt das, was hier in der Situation halt auch nervt, ist, dass gegen Köln eine ähnliche Situation offensiv gegen den HSV abgepfiffen wurde, mit dem Duell Rajan Philipp gegen Erik Martell. Viele von euch da draußen werden sich wahrscheinlich noch erinnern. Unter anderem mit der Begründung, ja, trifft ihn klar im Gesicht und Martell kommt von hinten, hat keine Möglichkeit. Und hier wird jetzt argumentiert mit dem, naja, der kommt von hinten und ist halt fußballtypisch und so, dass es halt kein Foul ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter, weil sie auch unter einem enormen Druck stehen, immer das Gefühl haben, alles rechtfertigen zu müssen. Aber daraus entsteht zumindest bei mir, kannst du ja gerne nochmal sagen, wie du das siehst, Ben, das Gefühl, dass die Schiedsrichter uns jede Entscheidung neu verkaufen wollen und es einfach kein klares Regelwerk mehr gibt. Und das ist das, was mich viel mehr ärgert, glaube ich, an dieser Situation, als da, ob es jetzt ein Foul war oder nicht, dass dieselbe Situation halt schon anders gepfiffen wurde, auch gegen den HSV dieser Saison.
Ja, ich meine, Schiedsrichter sind ja jetzt keine Dirigenten, die mir eine Partitur vorgelegt bekommen und dann kann man sagen, ja, interpretier das mal, wie du das für richtig hältst und dann werden am alle schon sagen, ja, das ist seine Interpretation. Wenn es diese Regeln gibt, dann sollte es nicht so einen breiten Spielraum geben, die auszulegen, sondern muss man sagen, okay, da wurde das schon einmal so entschieden, dann müssen das auch alle Schiedsrichter gesehen haben und abspeichern und müssen sagen, okay, dann müssen wir das jetzt auch für den Rest der Saison in vergleichbaren Szenen auch immer so pfeifen. So, diese Szene, ich finde sie auch strittig, ich finde sie nicht kreuzfalsch, um das vielleicht noch einmal zu dokumentieren. Ich finde es schon vertretbar, dass sich der VAR nicht eingeschaltet hat, weil ich irgendwie, ich habe immer noch den Eindruck, dass man mit einem vernünftigen Stellungsspiel die Szene anders hätte lösen können. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob der Arm wirklich in Torunarigas Gesicht geht oder ob Torunariga vielleicht auch so ein bisschen von hinten in sozusagen Mansambis Arm reinspringt, geschenkt. Ne? Also strittig ist die Szene auf jeden Fall. Und wenn der VAR sagt, okay, guck's dir an, und wenn Gerard das zurücknimmt, würde ich auch sagen, okay, das ist eine Entscheidung, die ist vertretbar. Aber gerade das, was du angesprochen hast, ne, dass wir diese Regeln haben und dann haben wir die Interpretation der Regeln, das ist ja schon ein Problem. Also die Regeln sollten nicht groß auslegbar sein. Man sollte sagen, okay, diese Schwarz-Weiß-Entscheidung, die es zum Beispiel auch beim Abseits gibt, die sollte es auch in allen anderen, sage ich mal, Regeln geben. Und ja, auf der anderen Seite würden wir dann auch nicht so viel Diskussionsstoff haben, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Unterm Strich muss man trotzdem sagen, und der HSV verliert hier am Ende leider trotzdem verdient.
Ja, ich sehe
So,
es genauso.
also Freiburg macht jetzt wenig, um das Spiel verdient zu gewinnen, aber der HSV macht hier auch we zu wenig, um was mitzunehmen, ehrlicherweise. Und dann ist es am Ende irgendwo leider die Qualität der Freiburger, die sich dann auch durchsetzt. Was gibst du für eine Note?
Ja, eine 4.
Okay, ich bin ein bisschen minimal positiver als du. Ich gebe eine 3 minus. Aber auch nur wegen den zwischenzeitlichen Phasen, die gut waren. So, und dann hast du ja eigentlich schon die Überleitung geschaffen. Du hast gesagt, jetzt steht ein Gegner bevor, der eigentlich ja noch viel besser ist als die Freiburger, nämlich Bayer 04 Leverkusen. Wir kommen jetzt zur Vorschau auf die englische Woche. Dienstag 20:30 Uhr ist Anpfiff. Es wird wahrscheinlich bitterböse kalt. Es wird viel Schnee liegen in Hamburg. Passt bitte alle auch auf euch auf da draußen, die zum Spiel fahren wollen, ne? 17. Spieltag, Abschluss der Hinrunde offiziell. Und der HSV empfängt jetzt Bayer 04 Leverkusen, die, und das ist nicht untertrieben, wenn ich sage, ein echtes Spitzenteam in dieser Liga sind, unabhängig aktuell von der Tabellensituation, die aber auch aus einem gewissen Formloch kommen. 1:4 Niederlage jetzt zu Hause gestern gegen Stuttgart, dabei 0:4 schon zur Pause zurückgelegen. Also das war wirklich ein sehr schwaches Spiel der Leverkusener. Dennoch stehen sie in der Saison insgesamt mit allen turbulenten Situationen, die sie hatten, auch mit der Trainerentlassung nach nur wenigen Spielen und, wirklich viele Leistungsträger verloren, wie Frimpong, wie Wirtz, sehr gut da. Sie stehen auf Platz 4 mit 29 Punkten, sind also noch voll im Rennen um die UEFA Champions League Plätze. Der HSV, ich sage bewusst zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil mit Wolfsburg ja gerade noch eine Mannschaft spielt, in dem Moment, wo wir aufnehmen, die noch vor den HSV springen könnten, theoretisch mit einem Sieg in München. Auf Platz 13, weiterhin mit 16 Punkten. Was gibt es zum HSV-Personal zu sagen? Erstmal gibt es einige Rückkehrer. Gerade die Erkrankten kehren alle wieder zurück in den Kader. Das ist Fabio Baldé, Rayan Philipp, Anzi Suhun, Emir Zahiti und Abubakar Sumahoro sind alle wieder im Kader oder Optionen für den Kader eher. Auch Robert Glatzel, hört man, hat heute weite Teile des Teamtrainings mit den Ersatzspielern absolviert. Könnte also eine Option sein. Daniel Heuer-Fernandes, das ist so die positivste Nachricht. Da gibt es die Entwarnung, der ja nun auch viel mit einer Schulterverletzung zu kämpfen hatte und wo ich mich auch ertappt, war doch klar, dass es genau passiert in dem Moment, wo Daniel Peretz den HSV verliert, das verlässt, nicht verliert, dass wir Daniel Heuer-Fernandes verlieren, so rum an die Verletzung. Aber es scheint nichts Ernstes zu sein. Er scheint wieder spielen zu können. Wiederum keine Infos gibt es bisher zu Jean-Luc Dompé und Bakary Yatta. Beide sind ja angeschlagen ausgewechselt worden gegen Freiburg. Muss man also hinter beide erstmal Stand heute ein Fragezeichen machen. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, weiß man schon mehr, aber es ist gut möglich, dass vielleicht sogar beide ausfallen jetzt am Dienstag aufgrund der Kürze der Zeit. Und vielleicht die letzte Situation, die man im Blick behalten muss, ist Luka Vucevic. Der könnte seine fünfte gelbe Karte kassieren. Das hat natürlich keine Auswirkungen auf das Leverkusen-Spiel, aber es hat dann Auswirkungen aufs Wochenende, logischerweise, weil dann wäre er gesperrt gegen Gladbach. So, und dann haben wir wieder einen Gast für euch, denn wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt öfter so machen. Letzte Woche waren ja dann die Jungs vom Sportcast Freiburg da, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und heute freuen wir uns, dass ein guter Kumpel von mir zugesagt hat, Tom. Tom ist Leverkusen-Fan durch und durch und beschäftigt sich sehr viel mit der Mannschaft, fährt auch sehr viel mit der Mannschaft mit, schaut sich die Spiele live im Stadion an, ist auch Dauerkartenbesitzer. Und wir dachten, dann gibt es eigentlich keinen besseren als Tom, um uns mal so ein bisschen auf Leverkusen vorzubereiten. Klar, so jeder von uns da draußen wird ein bisschen was über Leverkusen wissen, dadurch, dass es so eine gute Mannschaft ist. Aber es geht ja auch hier um die kleinen Feinheiten. Und über genau die erzählt uns Tom jetzt was und da hören wir jetzt mal rein.
Moin zusammen. Endlich wieder HSV in der Bundesliga, endlich wieder Volkspark. Ich freue mich wie ein kleiner Junge darauf, am Dienstagabend da zu sein. Es hat lang genug gedauert, aber jetzt ist es ja endlich soweit. Und ja, Tim hat mich gefragt, ob ich ein bisschen was zur Personalsituation von Bayer sagen kann. Und klar, also eigentlich kann ich das immer, aber jetzt gerade ist das ein bisschen undurchsichtig und man weiß noch nicht so genau, was da am Wochenende oder was da jetzt unter der Woche passieren kann. Ja, man muss sagen, zum Spiel gegen Stuttgart, da haben ja noch die Afrika-Cup-Leute gefehlt, die schon ausgeschieden sind. Dazu zählen Ibo Maser, Christian Kofane und Edmund Tapsoba. Simon Rolfes hat nach dem Spiel gegen Stuttgart, gerade auch wegen der Leistung, zumindest gesagt, dass man darüber nachdenken würde, deren Sonderurlaub zumindest ein wenig zu kürzen. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass Tapsoba schon wieder im Kader steht, wahrscheinlich aber nicht in der Startaufstellung, obwohl ich es mir wünschen würde nach der Leistung von Januel Bennion. Ich könnte mir vorstellen, dass Loic Badé wieder in die Kette rutscht und wir vielleicht mit einer Dreierkette spielen von ja, Kwanza, Badé und Andrich. Dafür dann Bennion rausrotiert und wir dann wahrscheinlich mit Grimaldo und ich hoffe zwar nicht, aber Arthur wahrscheinlich hinten rechts spielen. Kann mir aber auch Teller da vorstellen. Oder ein komplettes Experiment wieder mit Jonas Hofmann auf hinten rechts. Haben wir auch schon mal in der Nationalmannschaft gesehen. Ja, auf jeden Fall auf den Situationen oder auf den Positionen wäre es auf jeden Fall spannend. Im Mittelfeld hat man gemerkt, dass Ibo Maser gefehlt hat. Deswegen wäre es auch wichtig, dass er wieder zurückkommt. Und halt, wir haben ohne Stürmer gespielt gegen Stuttgart. Schick hatte muskuläre Probleme, genauso wie Axel Tappé. Ich hoffe, dass das vorbei sein sollte, weil ansonsten ist es wirklich essentiell, dass Christian Kofane kommt, weil ohne Schick und Kofane hat man schon gesehen, dass der Bayer im Sturm sehr, sehr limitiert agiert hat, mit einem falschen Neuner wie Martin Terrier gespielt hat. Und ja, hat mir eigentlich nicht so gefallen. Ansonsten fehlt nur noch Elyes Benzeguir, der ist immer noch mit Marokko im Halbfinale des Afrika-Cups. Und ja, deswegen. Personen, die fehlen könnten, sind Tapé, Schick und dann halt Afrika-Cup-mäßig Ibo Maser, Christian Kofane und Edmund Tapsoba. Ob es Spieler gibt, auf die man beim Bayer auf jeden Fall achten sollte? Na klar, ich würde sagen Alejandro Grimaldo, aber das ist ja jetzt eigentlich kein Geheimnis. Also da gehen natürlich Standardsituationen mit einher. Er hält sich nicht wirklich auf seiner linken Außenbahn. Er zieht auch häufig ins Zentrum, zieht häufig nach rechts. Also das wird man auf dem Spielfeld häufig sehen können. Man sagt ja häufig, dass er defensiv limitiert ist, finde ich zum Beispiel gar nicht. Also da waren Frimpong ja 10.000 Mal anfälliger bei uns. Und ja, natürlich mit Abstand der Unterschiedsspieler bei uns im Moment. Einfach weil er einfach so vielseitig ist und einfach alles kann, auch alle Lagen schießen kann. Und ja, dann natürlich noch Ibo Maser, falls er spielen sollte. Wie gesagt, ich gehe nicht ganz davon aus, dass er schon da sein wird, aber falls er spielen sollte oder vielleicht eingewechselt wird, der Mann ist wirklich unglaublich für sein Alter, sein Talent. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren viele Talente in Leverkusen und er ist vielleicht kein Florian Wirtz, aber er ist zumindest ein Spieler, der sehr aktiv ist, Räume sieht, Läufe macht und ja, einfach eine unglaubliche Ballbehandlung hat und eine große Spielintelligenz für sein Alter hat. Und als dritte Person würde ich ja in dieser Saison Alex Garcia. Also die letzte Saison war natürlich so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Er hatte zwei gute Leute vor sich in der Mannschaft und hat nicht die Spielzeit gesehen, die er sich wahrscheinlich erhofft hat. Und wenn er dann gespielt hat, auch nicht die Leistung gezeigt, die man sich beim Bayer erhofft hat. Aber was er diese Saison spielt, ist wirklich unglaublich. Also guckt euch mal die Diagonalbälle von ihm an. Er hat ein feines Füßchen und auch ein bisschen torgefährlicher geworden, der Mann. Also das sind auf jeden Fall die drei Spieler, auf die ich achten würde, wenn ich ja, im Stadion sitzen würde oder halt am Fernseher. Und jetzt zum Matchup. Also erstmal möchte ich sagen, ich freue mich sehr für Merlin Polzin, dass er das geschafft hat. Ich bin dem VfL Osnabrück sehr verbunden und da hat er ja schon unter Daniel Thune gearbeitet. Deswegen, ich freue mich sehr für Merlin Polzin. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe am Anfang der Saison ein bisschen weniger Angst vor dem HSV gehabt, weil ihr ja so wenig Tore geschossen habt und einfach die Torgefahr eigentlich gar nicht da war und die Chancenverwertung so schlecht war. Ich dachte wirklich, am Ende der Saison steht ihr da mit, weiß ich nicht, 30 Toren oder so. Aber in den letzten Spielen habt ihr eigentlich immer getroffen und oder zumindest recht regelmäßig. Ja, deswegen, also ich glaube trotzdem, dass unsere Abwehr das recht gut wegverteidigen könnte. Ich schätze unsere Abwehr schon noch einen Ticken stärker ein als das, was ihr im Sturm aufzubieten habt. Bei uns sieht es natürlich im Sturm jetzt ein bisschen anders aus. Ja, also gerade ohne Schick und Kofane, falls die wirklich beide nicht spielen können, Wähler mit einem falschen Neuner, das weiß ich nicht, da habe ich echt wenig Lust drauf. Da müsste man aber halt das Tempo, was der Bayer ja unumstritten hat, ausspielen. Also wenn Teller und Poku spielen sollten, dann musst du nach Ballverlusten einfach schnell sein. Dann ja, musst du das so ausspielen, wie eine Mannschaft, die gerade Personalprobleme hat, einfach ausspielen müsste. Trotzdem die Kreativität, die man im Mittelfeld, im Zentrum hat, mit Malik Tillman, mit Alex Garcia. Du hast einfach in der Mitte sehr viel Qualität, was das Kombinationsspiel betrifft. Und du hast außen halt sehr, sehr viel Qualität, was Tempo angeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass da einer in der Mitte steht, der die Dinger verwerten kann. Ansonsten Alejandro Grimaldo mit Standardsituationen. Also ich glaube schon, dass wir viele Wege finden würden, nach vorne zu kommen und Chancen zu nutzen. Aber nach dem Spiel gegen Stuttgart, also das war das schwächste Spiel, was ich seit Jahren in der Bayer Arena gesehen habe. Und ich bin wirklich sehr, sehr häufig da. Eigentlich immer. Und ja, deswegen, ich bin gespannt, wie die Mannschaft reagieren wird und hoffe einfach auf einen Stoßstürmer. Und ja, vielleicht eine anders sortierte Abwehr. Liebe Grüße und viel Spaß beim Spiel, Leute.
Ja, danke dir, Tom, für den Einspieler. Und wir kommen jetzt zu einer alten, neuen Rubrik, kann man sagen. Ben, wir haben die Rubrik ein bisschen neu erfunden. Und zwar werden wir beide jetzt in Zukunft immer einen X-Faktor aus HSV-Sicht mitbringen, mit dem vielleicht was gehen könnte gegen den jeweiligen Gegner. Und du darfst jetzt hier den Premieren-X-Faktor machen. Was ist dein X-Faktor gegen Bayern 04 Leverkusen, damit vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise was möglich ist gegen dieses wirklich gute Team?
Also ich habe mich jetzt nicht getraut, einen Sportlichen mitzubringen, weil Leverkusen auf dem Papier sportlich einfach so viel besser ist. Ich bin jetzt hier auf einen X-Faktor gegangen, der eher auf den, ja, ich sag mal, den Mentalitätswert des Spiels abzielt. Und du hast es schon gesagt, Leverkusen hat gegen Stuttgart einen absolut gebrauchten Tag erlebt. Hätte ich der Mannschaft irgendwie so auch gar nicht zugetraut. Die sind mit einem 3:1 gegen Leipzig in die Winterpause gegangen. Das vielleicht nochmal als Einordnung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für den HSV von Vorteil sein kann, wenn Leverkusen dieses Spiel und diese Erlebnisse bis Dienstagabend, das ist jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, die da bleibt, nicht aus den Knochen bekommt. Das ist eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, die auch nicht so Bundesliga erfahren ist. Klar, viele von denen haben in den europäischen Top-Ligen gespielt, aber es ist auch nicht so Bundesliga erfahren. Und ich glaube, es wird spannend sein zu sehen, ob sie vielleicht auch unter dieser Erwartung, die jetzt auch Fans und das Umfeld an sie haben werden, dass sie auf dieses Spiel in Stuttgart eine Reaktion zeigen, zumal gegen einen Aufsteiger, ob sie damit gut klarkommen können oder nicht, oder ob der HSV vielleicht auch die Chance hat, Leverkusen da mit einem, ich sag mal, gewissen Auftreten auch auflaufen zu lassen. Und deswegen ist das letzte Spiel der Leverkusener für mich so der X-Faktor. So ein kleiner Hoffnungsschweif vielleicht.
Ja, auf jeden Fall wird das in den Köpfen rumspuken. Es kann in die Richtung gehen, wie du gesagt hast, kann natürlich auch gefährlich werden, aber so oder so ein X-Faktor, weil Leverkusen jetzt natürlich auch was beweisen will. Ich bin sportlich in dem Fall, einfach weil ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg, dieses Spiel zu gewinnen und das oder was mitzunehmen, und das ist, wenn du diesen Spieler limitierst. Und das ist für mich Alejandro Grimaldo, und da muss... Ich kann nicht sagen, wer Rechtsverteidiger spielt, weil man das aktuell nie sagen kann vor dem Spiel, weil wir keinen Stammrechtsverteidiger haben oder rechten Schienenspieler. Aber wer auch immer es ist, der muss dann auf jeden Fall einen guten Tag haben und Alejandro Grimaldo versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Grimaldo ist für mich nach den Abgängen von Wirtz und Frimpong und Co. der absolut beste Leverkusener Spieler und war auch schon einer der besten, als diese Spieler noch da mitgespielt haben unter Xabi Alonso. Das Spiel läuft sehr über ihn, obwohl er Schienenspieler ist, ist so deren Angriffsseite auch die linke. Und wie gesagt, um eine Chance zu haben, muss der HSV Grimaldo einen Griff bekommen, ist vielleicht zu viel, aber zumindest limitieren, ehrlicherweise. Und man sollte zusätzlich aufpassen, dass man keine Standardsituationen aus wirklich guten Abschlusssituationen zieht, weil Alejandro Grimaldo hat gezeigt, dass er wirklich sehr gute und sehr präzise Freistöße schießen kann. Und damit könnte man sich es nochmal zusätzlich schwer machen. Deswegen ist mein X-Faktor das Duell unseres rechten Schienenspielers. Ich sage jetzt gleich bei der Aufstellung, wer es bei mir ist, gegen Alejandro Grimaldo.
Ja, absolut fair. Und auch gut nochmal der Hinweis auf die Standards. Gilt auch so für Fernschüsse. Man hat ja den Suzuki, heißt er, glaube ich, den Freiburger, ständig schießen lassen. Ne? Also das ja. Darf man sich mit Grimaldo, glaube ich, nicht zu oft erlauben. Könnte sonst böse enden.
Nicht nur mit Grimaldo, ne? Da läuft auch Malik Tillmann rum und so. Also die haben einige sehr abschlussstarke Spieler außer Distanz. Da sollte man echt nicht so passiv sein. Das ist, glaube ich, so der beste Vorsatz für dieses Spiel. Wer sind die Spieler bei dir, Ben, die es richten sollen?
Ja, also über den Torwart müssen wir, denke ich, wieder nicht sprechen. Weil ich glaube, auf der in der Innenverteidigung wird sich dann das so darstellen, wie wir es jetzt auch schon angeteasert haben. Also von rechts nach links mit Capaldo, Vuskovic und Toru Nariga. Hast du wahrscheinlich genauso. Ja. Und auf der rechten Schiene gehe ich jetzt diesmal mit Mikkel Bronsis. Ich weiß nicht, wen du da hast.
Ist witzig, wir haben irgendwie nie denselben. Ich habe jetzt Gocho Leischwili, weil er ja gegen Freiburg eingewechselt wurde, habe ich das Gefühl, dass er jetzt gerade der ist. Aber es kann natürlich auch absolut Mikkel Bronsis sein. Das ist gerade wirklich ein Cointoss, wer da auf der rechten Schiene beim HSV spielt, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht spielt auch Hannes Herrmann da.
Das wäre ja was.
Man weiß es nicht.
Ja. Dann mach mal weiter. Mittelfeldzentrale hast du, denke ich mal, auch Albert Zambi-Lokonga und Nikolai Remberg.
Ja.
Und linke Schiene auch wahrscheinlich Miro Muheim.
Ja, ist alternativlos.
Genau, dann vorne, ich gehe mal durch und du sagst mal, wenn du wen anderes hast. Ich habe auf der rechten Schiene Vieira, auf dem rechten Flügel.
Check.
Ich gehe davon aus, dass wieder Damian Downs als Mittelstürmer starten wird, weil man ihn ja jetzt auch so langsam in die Mannschaft integrieren muss einfach.
Ja, es wäre ein komisches Zeichen, wenn er jetzt auf die Bank müsste.
Ja, und ich hoffe, dass Jean-Luc Dompé spielt, deswegen habe ich ihn jetzt hier aufgeschrieben, aber ich gehe davon aus, wenn er nicht spielt, dass dann Fabio Baldé wahrscheinlich reinrücken wird in die Startelf als Rückkehrer.
Ja, habe ich hier genauso stehen, Dompé in Klammern Baldé. Baldé war ja, glaube ich, dem Vernehmen nach auch krank. Da ist dann vielleicht ein Comeback, auch ein Blitz-Comeback, ein bisschen wahrscheinlicher, als wenn man aus einer Verletzung kommt.
Ja, absolut. Jetzt wird es natürlich spannend. Was tippst du denn für Dienstag?
Also ich tippe jetzt mit sehr viel Optimismus 0-0.
Ich bin noch optimistischer als du. Ich glaube irgendwo dran, irgendwo tief in mir drin. Ich glaube an den Volkspark. Ich beschwöre die Volksparkgeister. Ich sag irgendwie 1-0 HSV.
Ja, nehme ich auch.
Ja, es wird schwer und realistisch sollte das niemand erwarten. Weder eigentlich so böse es klingt, mein als auch dein Tipp. Aber
absolut nicht.
Es wird halt, es wird sehr schwer und man muss hier, glaube ich, auch eher mit einer Niederlage planen. Aber gegen sein eigenes Team tippen, das macht man ja auch nicht. Das ist absolut unsexy und ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser englischen Woche Zwischenfolge gekommen. Am Ende der Woche dann, wie üblich, die normale Folge, dann mit dem Recap auf Bayern 04 Leverkusen und der Vorschau auf Borussia Mönchengladbach. Ben, wenn du nichts mehr hast.
Ich bin wunschlussglücklich.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.